Ja, das Jahr ist noch jung und frisch, Patrick ein bisschen kränklich, aber wir haben es wieder geschafft, uns hier bei ihm in unserem Aufnahmeraum zu treffen, der wahrscheinlich immer noch ein bisschen halliger ist, aber wahrscheinlich von der Aufnahmequalität gar nicht so schlecht. Mir gegenüber sitzt etwas kränklich, müde, dreinblickende, aber nicht uncharmante und leicht erotisierend wirkende Patrick. Patrick, wie geht's dir?
Ja, also besser schon als letzte Woche, Marco.
Es dauert ja immer so. Hast die ganzen Cola-Reste getrunken?
Ja, es hat doch ziemlich weggehauen. Und nein, insofern geht's mir gut. Und ich freue mich einfach, dass du es doch nochmal einrichten konntest, dass wir uns nochmal im Senderhaus der Senderhäuser treffen können, um ein echt spannendes Thema heute mal anzugehen, was mich eigentlich auch über die Jahre immer so ein bisschen begleitet hat, aus Eigeninteresse. Und dass wir über dieses Thema, was wir jetzt noch nicht spoilern wollen, uns gepflegt unterhalten werden.
Ja, ich war nämlich jetzt über die Jahreswende, den Jahreswechsel, war ich in Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und habe mir ein paar Ortschaften angeschaut und habe unterschiedliche Erfahrungen gemacht mit Museen, mit Kulturstätten und so weiter. Und habe mir parallel auch, eigentlich hatte ich vor, mir keine Bücher zu kaufen, weil ich so viele Bücher noch aus 2022 bei mir liegen hatte. Ja, jedenfalls war ich für ein paar Tage in Ostdeutschland. Sagt man das so mittlerweile? Ist das eigentlich politisch korrekt?
Es ist politisch korrekt, wahrscheinlich, geografisch nicht.
Die Mitte Deutschlands.
Und weil ich glaube, die sich selber als Mitteldeutschland bezeichnen.
Ja. Also Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt. Na, jedenfalls wollte ich gar keine Bücher kaufen und habe mich dann aber doch für ein Buch entschieden, was mir die Minuten versüßt hat, in denen ich nicht unterwegs war. Es ist ein Buch über die quasi die englischen Die Ärzte, ja, die mir, denke ich mal, auch eine Menge bedeuten. Ich habe jetzt nicht die Biografie gekauft, weil ich jetzt erwarte, da jetzt was komplett Neues zu erfahren, sondern einfach, weil ich dachte, es hat einen hohen Unterhaltungswert für mich, einfach nochmal einzutauchen in eine Welt der 60er, 70er Jahre. Und der Autor hier ist Craig Brown und das ist, glaube ich, ein Musikjournalist. 1, 2, 3, 4 ist eine brillante Mischung von Anekdoten, Geschichten und Reflexionen. Aus Partylisten, Tagebucheinträgen und Fanbriefen schlägt Craig Brown Funken und auch skurrile Details nutzt er, um ins Herz einer Geschichte vorzustoßen. Der eigentlich zufälligen Verbindung von John, Paul, George und Ringo zur erfolgreichsten Band aller Zeiten. Die Fab Four eroberten die Welt, schufen Songs, in denen jeder sich auf seine Weise wiederfinden konnte. Naja, jedenfalls fängt die Abrechnung mit den Beatles fängt damit an, dass dieser Craig Brown sich die, nicht Geburtshäuser, aber die Häuser, in denen Paul McCartney und John Lennon als Kinder gelebt haben, sich anschaut. Der National Trust hat diese Häuser oder diese Wohnungen quasi aufgekauft, weil zum Beispiel Yoko Ono das für ihre Stiftung gekauft hat, aber dann mitbekommen hat oder dem National Trust das zur Verfügung gestellt hat. Ja, weil sie eben wollte, dass vernünftig mit dem Erbe von John Lennon zum Beispiel umgegangen wird. Und Tim Knox, der damalige Chefkurator des National Trust, der war gar nicht, erfreut darüber, weil er sagte, man sei zugunsten eines billigen Populismus von den üblichen Kriterien abgewichen, ein Gebäude nur dann zu übernehmen, wenn es von wesentlicher künstlerischer Bedeutung sei. Das sind öffentlich wirksame Coups, aber keine seriösen Anschaffungen, sagte er und setzte nun halb scherzhaft hinzu, außerdem werden wir jetzt 4 Häuser übernehmen müssen, damit Ringo sich nicht ausgeschlossen fühlt. Naja, und dieser Autor hier, Craig Brown, der geht also jetzt in diese Häuser rein und lässt sich dort von den National Trust-Mitarbeitern etwas erzählen, macht am Anfang unerlaubterweise Sprachaufnahmen und macht sich dann auch Notizen. Und dann heißt es hier, architektonisch betrachtet ist das Haus nicht interessanter als jede andere raubverputzte Doppelhaushälfte an einer Durchfahrtsstraße in einem x-beliebigen, von der Mittelschicht geprägten Vorort, äußerte sich der Designkritiker Stephen Bailey über Mandips, also dem Haus der Lennons. Sein besonderer Wert entsteht durch den stellvertretenden mystischen Kontakt zum Genie. Jetzt kommt aber raus, diese ganzen Gegenstände, die in diesen Häusern und Wohnungen sind, die sind gar nicht mehr original. Und da gibt es hier auch richtige Konflikte, weil die dann mitbekommen, dass der Craig Brown mitschreibt oder mit aufzeichnet. Und dann regen die sich aber auf, weil die sagen, das sind Sachen, die haben wir von Paul McCartney persönlich erfahren und so weiter, ne? Ich erstarre. Heimlich nehme ich Sylvias Ausführung mit meinem Handy auf. Aber wie sich herausstellt, meint sie einen der Australier, die näher bei ihr stehen. Er versichert ihr, er würde ganz bestimmt nichts aufnehmen. Nein, erwidert sie misstrauisch. Tut mir leid, aber ich mag das einfach nicht, brummt sie und versucht, ihren Faden wiederzufinden. Also als die McCartneys hier eingezogen, waren dies alles Sozialwohnungen. Das bedeutet, den McCartneys gehörte das Haus nicht. Es war Teil des sozialen Wohnungsbaus. Man musste Miete zahlen. Von Sylvia unbemerkt schneide ich weiter mit, halte mein Handy verstohlen in einem bestimmten Winkel, damit sie es nicht bemerkt. Ich bin so aufgeregt, als wollte ich in unmittelbarer Nähe des Kaufhausdetektivs Haushaltswaren einstecken. Sie können sich vorstellen, was über die Jahre passiert ist. Leute haben die Häuser gekauft und Türen und Fenster ausgetauscht. Als der National Trust dieses Haus vor 22 Jahren erwarb, waren vorne neue Fenster angebracht. Aber der Trust sah, dass im Haus gegenüber noch die Originalfenster waren. Und so hat man einen Tausch vereinbart. Die drüben haben die neuen bekommen und wir haben die alten wieder eingesetzt. Jetzt sieht es hier wieder genauso aus wie damals, als Paul mit seiner Familie hier gelebt hat. Pflichtschuldigst betrachten wir die Fenster zur Straßenseite und staunen darüber, dass sie nun wieder genauso aussehen wie vorher, obwohl sie zwischendurch anders ausgesehen haben. Währenddessen nimmt mein Handy weiter auf und meine Besorgnis wächst, dass Sylvia etwas merken und mich öffentlich anprangern könnte. Okay, also wenn jemand ein Foto von sich und dem Haus machen möchte, dann geben Sie mir bitte einfach Ihr Handy oder Ihre Kamera. Stellen Sie sich neben das Fenster, dann passen alle drauf. Rücken Sie noch ein bisschen enger zusammen. Die Besucher stehen freudig strahlend vor Pauls alter Haustür. Oder besser der Tür, die Pauls alte Haustür wäre. Wäre sie noch die alte Tür, die sie aber nicht ist. Sind das alle? War's das? Sylvia ermahnt uns, es sei nicht erlaubt, im Haus oder im Garten dahinter zu fotografieren. Das hat hier einen besonderen Grund. Sehen Sie, wir haben im ganzen Haus verteilt Fotos von Mike McCartney, Pauls jüngerem Bruder, und die sind urheberrechtlich geschützt. Ist sehr schön, dass wir sie haben, und sie werden Ihnen Freude machen, aber er würde sie entfernen, wenn Besucher sie abfotografieren dürften. Wir gehen in den Garten hinter dem Haus. Der National Trust schlägt vor, man solle vor allem auf 5 Dinge in der Fourthling Road 20 achten. Erstens, das Abflussrohr hinter dem Haus. Nachdem Pauls Mutter gestorben war, bestand sein Vater darauf, dass die beiden Jungs rechtzeitig zum Essen nach Hause kamen. Wenn nicht, wurden sie ausgesperrt. Wenn das passierte, rannten Paul und Mike hinters Haus und kletterten am Abflussrohr hinauf und durch das Badezimmerfenster hinein, das sie für den Fall der Fälle immer ein Stück offen ließen. Sylvia wiederholte die Anekdote, fast Wort für Wort, während wir das Abflussrohr anstarrten. Und genauer gesagt, das nachgebaute Abflussrohr. Wenn Sie mir also bitte beim Eintreten Ihre Taschen und Kameras aushändigen und die Handys ausgeschaltet übergeben würden, sodass bitte niemand mehr ein Handy in der Tasche hat. Damit führt Sylvia uns hinein. Alle stellen sich in eine Schlange, um ihre Handys und Kameras zu übergeben, als wollten wir über eine Grenze in ein besonders unsicheres Land. Sie schließt alles in die Kammer unter der Treppe ein. Unerlaubterweise behalte ich mein Handy in der Tasche und bereue es sofort. Während der gesamten restlichen Dauer meines Besuches fürchte ich, dass mich jemand anruft und das Klingeln mich verrät, dass ich enttarnt und gescholten würde. Wir zwängen uns ins Wohnzimmer, das mit 3 unterschiedlichen Tapeten dekoriert ist. Die McCartneys kauften Tapetenreste. Von diesen hier ist keine mehr das Original. Der braune Sessel, der klobige 50er-Jahre-Fernseher und der Ecktisch sind ebenfalls keine Originale. Ebenso wenig wie die Teppichläufer. Das ist der Raum, den die McCartneys als ihre gute Stube betrachteten. Der National Trust hat ihn mit Hilfe von Fotos und Familienerinnerungen wieder hergerichtet, meint Sylvia und erklärt auf Nachfrage, nein, das Klavier ist auch nicht das Original. Paul besitzt es aber noch. Es steht im Haus seines Vaters, wo er übernachtet, wenn er nach Liverpool kommt. Dort befindet sich das Originalklavier. Jim hat immer The Entertainer gespielt. Kennen Sie den? Den Song von Scott Joplin? Wenn man an Scott Joplin denkt und an When I'm 64, versteht man, dass er davon beeinflusst wurde. Vater Jim war ein guter musikalischer Autodidakt und Paul ist seinem Vater in dessen Fußstapfen gefolgt. Nach wenigen Unterrichtsstunden sagt er, ich mache das wie mein Dad, ich bring's mir selbst bei. Naja, ich könnte jetzt noch hier weiter Anekdoten erzählen. Was ich total witzig fand, ist eben, dass sowohl das Haus der Lennons wie auch das Haus der McCartneys, obwohl die Häuser ja jetzt maximal 70 Jahre nicht mehr in dem Zustand sind, in dem damals gelebt worden ist, trotzdem eigentlich gar nichts mehr bieten von dem, was möglicherweise die Umgebung der beiden war. Und als ich dann in Weimar war, war ich mal wieder im Goethes Wohnhaus. Auch da bin ich gerne, ich glaube, es war das fünfte oder sechste Mal, dass ich im Goethes Wohnhaus am Frauenplan war. Da war immer das Schöne, dass man das Gefühl hatte, es ist sehr authentisch. Also man läuft über diese Holzdielen, die knarzen, man sieht Schreibtische, man sieht Regale, man sieht Steine, man sieht Utensilien. Und auch wenn vielleicht nicht alles hundertprozentig echt ist, so waren es wenigstens Nachbildungen oder sind es anscheinend Nachbildungen. Und als ich letztens in Weimar war, im Goethehaus, dann stand da ein Schild, ab 2026 wird dieses Haus geschlossen, weil wir eine komplette Neuorientierung vornehmen werden, weil anscheinend vielen Besuchern nicht klar ist, dass das Haus nie so ausgesehen hat von innen. Also man hat anscheinend auch im Goethehaus viele Sachen nachgekauft, Möbelstücke, die der Zeit entsprechen und so weiter. Da ist mir dann so übel, das ist mir übel aufgestoßen, weil tatsächlich das Goethehaus eine der wenigen Häuser ist, die überhaupt, die ich die letzten 20, 30 Jahre besucht habe, nicht das Gefühl hatte, da ist noch was. Da ist noch etwas von der Aura. Ich bin jetzt kein Goethe-Anbeter, aber es macht was mit einem, finde ich, wenn man durch so ein Haus läuft, das Gefühl hat, da hat wirklich einer der größten Literaten der deutschen Sprache gelebt und ist auch da gestorben. Und dann jetzt mitbekommt, naja, es gibt modernere Museumsdidaktiken, Pädagogiken, die man einführen möchte. Und ich habe ja den letzten Monaten und Jahren auch gesehen, was das bedeutet. Also wenn ich zum Beispiel in Wien war und dieses Mozart-Museum gesehen habe oder das Freud-Museum, dann standen da tatsächlich hauptsächlich Tafeln, Vitrinen, lange Erklärungen, viel Text zu lesen. Also es hat alles so diesen Anspruch der Wissenschaftlichkeit, weg von einer Romantisierung oder von einer Authentizität hin zu einer Abstraktion. Ich befürchte, dass wenn das Haus 2026 geschlossen wird und dann, keine Ahnung, 2027 oder 2028 wieder eröffnet wird, dass dann tatsächlich dominant diese Schautafeln sein werden, wahrscheinlich auch noch Multimedia, ja, dass Kinder auch sich daran bedienen werden. Ja, und das finde ich tatsächlich schade. Finde ich total schade. Und da du ja auch eine große Affinität Museen gegenüber, gerade auch naturhistorischen oder archäologischen Museen gegenüber, wollte ich das einfach mal mit dir rumdiskutieren. Klar, ich finde natürlich, was Kunstmuseen angeht, die haben es natürlich am einfachsten. Die können sagen, okay, wir haben Räume, wir haben Bilder und jetzt geht es einfach nur darum, die Bilder so zu positionieren, dass sie vielleicht eine thematische Linie ergeben oder dass die einfach wirken und dann wollen wir es nicht zukleistern und so weiter. Ja. Und du weißt auch, dass ich ein Problem damit habe, dass ich immer mehr mitbekommen habe, dass diese ganzen Burgen, Schlösser, ja, in der Regel so am Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts rekonstruiert wurden, bei denen ich früher dachte, okay, das ist Mittelalter, da ist nicht viel mit passiert. Ja, das Ganze ist irgendwie schade. Einerseits, aber ich kann mich da auch nicht genau positionieren, weil ich natürlich auch nicht möchte, dass die Leute eingelullt werden. Also ich will nicht belogen werden. Ich will nicht das Gefühl haben, dass es echt, obwohl es unecht ist. Aber andererseits erwarte ich von einem Goethe-Interessierten oder von einem Weimar-Interessierten, dass er so viel Vorwissen hat oder so viel Vorkenntnis hat, dass ihm klar ist, dass nicht alles echt ist, dass Goethe nicht wirklich auf dieser Toilettenbrille gesessen hat, dass Goethe nicht wirklich von diesem Löffel gegessen hat und so weiter. Aber wenn es natürlich so endet, wie ich jetzt hier gerade auch angedeutet habe bei den Beatles, dass einfach alles nachgekauft wird, weil es möglicherweise ein Küchenutensil gewesen sein könnte, mit dem John Lennons Tante oder Paul McCartneys Mutter wirklich gekocht hat, fragte ich mich dann auch, muss das sein? Ist das wichtig? Mich persönlich interessieren jetzt nicht so die Küchen, aber zum Beispiel jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel in Weimar im Goethehaus bin, dann ist es seit Jahren sind diese Bücherregale alle leer, weil die anscheinend gerade aufarbeiten, was Goethe tatsächlich gelesen hat und woraus sein ganzer Buchbestand besteht. Das ist aber anscheinend ein Forschungsprojekt, was jetzt schon seit Jahren ist. Also ich sage jetzt mal, die letzten 2-3 Jahre ist dieses Bücherregal leer. Also was erwartet mich jetzt, wenn ich 2028 nach Weimar fahre und ins Goethehaus gehe? Werde ich dann empfangen von so einem virtuellen, muss ich dann so Brillen aufziehen und ich befinde mich dann in so einem 3D-Modus so und hier, ach, da hustet er, schreibt wohl gerade, hallo Goethe, hallo Marco. Also, ich habe jetzt eine lange Vorrede gemacht, aber lass uns mal darüber diskutieren. Was denkst du dazu? Wenn ich darf? Ja, natürlich, gerne.
Gerne. Was du da ansprichst, ist nicht nur ein Problem, was du hast, sondern es ist ein grundsätzliches Problem, was diejenigen Museen haben, die einen bestimmten Zustand dokumentieren. Also ich sage mal, das Goethehaus könnte man ja im weitesten Sinne auch als Freilichtmuseum im Sinne von, dass ein komplettes Gebäude gezeigt wird mit einem historischen Bezug darstellen. Im Fall vom Goethehaus vermute ich mal, dass es aber noch tatsächlich das Gebäude an sich an derselben Stelle steht, wo es schon immer stand, weil es könnte ja auch transloziert worden sein. Das wäre dann sozusagen noch die Steigerung. Nee, dass man quasi das Geburtshaus von jemandem zum Beispiel in ein Freilichtmuseum transloziert oder auf einen Platz, wo es halt besser hinpasst.
Ich glaube, Mauern sind geändert worden, aber so grundsätzlich der Standort ist gleich.
Ja. Ja, aber ich sag mal, in diesem Kontext hast du auch in der Museumswelt eine Entwicklung gehabt, die sich offensichtlich jetzt auch in Weimar fortsetzt, zum Beispiel bei Freilichtmuseen. Da hat man sich früher bemüht, wenn man zum Beispiel einen alten Bauernhof abgebaut und im Freilichtmuseum wieder neu aufgebaut hat, ja, welchen Alterszustand zeigen wir denn? Und man hat sich sehr oft für den Ältesten entschieden, das war das 17. oder 18. Jahrhundert oft, manchmal auch schon das 15., also je nachdem, was man da hatte, und hat alles andere, was die weiteren 300, 400, 500 Jahre Bauentwicklung anging, sozusagen weggelassen. Was uns, wenn wir so ein Museum besuchen, so ein auch schön heimeliges Gefühl geben und das Gefühl geben, wir würden eine Zeitreise machen und ich sag mal wirklich nochmal eine alte Zeit erleben. So, und dann kam diese Entwicklung, dass man sagte, ja, aber das ist ja eigentlich nicht ehrlich, so ein Gebäude hat ja auch Geschichte, so ein Gebäude entwickelt sich ja, wie können wir das angehen? Ne? Und ich sage mal, mittlerweile sucht man so Wege, dass man entweder das aktuelle Gebäude zeigt und es auch so wieder aufbaut, also quasi mit der Einrichtung, wenn es denn jetzt abgebaut wäre, des Jahres 2023, und dass es so auch wieder aufgebaut wird. Vielleicht noch, dass man in Teilbereichen zum Beispiel sogenannte Putzfenster anlegt, also wo man dann zum Beispiel Entwicklungen der Tapeten, der Verputze und so weiter mal exemplarisch darstellt. Das ist so eher so die aktuelle Tendenz. Ich finde die auch nicht falsch. Ich glaube nur, dass die Attraktivität von Freilichtmuseen, wenn die jetzt nur so wären, also wenn die jetzt nicht tatsächlich auch diese, ich sag mal, Altrekonstruktionen hätten, nicht mehr so ziehen würde, glaube ich. Einfach weil die Leute auch eine Zeitreise machen wollen. Und ich glaube, für Leute, die jetzt im Jahr 2023 leben, jetzt nicht zunächst einmal nicht so spannend erscheint, ich sag mal, sich einen Hof anzugucken, der eben noch im Jahr 2022 bestanden hat und dann irgendwo anders wieder aufgebaut wurde. Aber in der Kombination zum Beispiel finde ich das durchaus ganz spannend. Also es gibt zum Beispiel in den Niederlanden gibt es solche Beispiele schon und auch hier in den Rheinischen Freilichtmuseen wird das zunehmend gemacht, dass man auch mal ein modernes Gebäude zum Beispiel aufbaut. In den Niederlanden zum Beispiel ein Gebäude aus den 80er Jahren. Also beziehungsweise da hat man einen alten Hof genommen, hat den aber im Zustand der 80er Jahre aufgebaut und hat dann zum Beispiel auch die Einrichtung so rekonstruiert, wie sie gewesen sein könnte in den 80er Jahren. Mit allem, was so vom Atari-Computer bis zum ersten Farbfernseher, was da halt so reingehört. Was du jetzt natürlich nochmal beschreibst, ist natürlich das Problem, wenn in so einem Gebäude noch eine bedeutende Persönlichkeit gewohnt hat, wo es ja um mehr geht. Ne? Das hast du ja auch in diesem eingehenden Text, der eben beschrieben, da geht es ja gar nicht um das Gebäude eigentlich, sondern da geht es nur um das Gebäude im Kontext mit dem Bewohner. Ja, wie man das jetzt wirklich lösen kann, ich weiß zum Beispiel auch nicht, wie authentisch das Beethovenhaus ist von der Einrichtung. Ich glaube, auch da ist die Einrichtung weitgehend rekonstruiert, will ich aber nicht beschwören.
Also ich meine, dass ich mal gelesen habe, dass das Beethovenhaus in Bonn auch eine willkürliche Zuweisung ist. Also dass gar nicht klar ist, ob Beethoven tatsächlich in diesem Haus, also insofern muss alles, was danach passiert ist, eine willkürliche Zuweisung gewesen sein. Also nicht auf Beethoven hin, sondern auf die Epoche hinaus.
Ja, und dann hast du wahrscheinlich auch noch das Problem, dass ja solche Leute ja oft auch gewandert sind, also mit zunehmendem Wohlstand auch immer wieder umgezogen sind. Ne?
War übrigens jetzt auch beim Bachhaus in Eisenach. Ne? Das war auch so, dass dieses Haus nicht das Bachhaus war. Aber das eigentliche Bachhaus gab es gar nicht mehr. Und dann hat man einfach 2-3 Häuser weiter das zum Bachhaus erklärt. Ja. Auch da ist ähnlich wie bei Mozart und bei Beethoven auch alles hinzu. Also selbst die Musikinstrumente, da werden da Musikinstrumente ausgetauscht. Dann gibt es am Ende gibt's dann so eine Vorstellung der Musikinstrumente. Und dann wird auch klar gesagt, das sind alles Musikinstrumente, die man neu eingekauft hat. Teilweise Orgeln, die man für horrende Summen oder so Spinette, die man für horrende Summen eingekauft hat. Aber nichts davon hat Bach mal wirklich in der Hand gehabt.
Nein, aber das gilt auch für ganz viele Barockschlösser zum Beispiel, dass die Einrichtung zum großen Teil rekonstruiert ist, weil die entweder in verschiedenen Kriegen zerstört wurde oder weil die ehemaligen Herrscherfamilien eben auch die Möbel mitgenommen haben, als sie sich dann kleiner setzen mussten. Nur noch in wenigen Museen, in wenigen Schlössern findest du tatsächlich die Originalausstattung, die zu dem Schloss dazugehört. Aber, und da haben wir jetzt auch nochmal zwei Kategorien. Es gibt ja einmal dieses, wir stellen in so einen Raum, ich sag mal, Möbel, die in die Zeit passen. Das wäre dann, ich sag mal, würde ich jetzt mal als eine ästhetische Ergänzung auffassen. Oder wir versuchen tatsächlich eine Bestuhlung, Bemöbelung zu rekonstruieren, was ja offensichtlich bei dem Beatles-Haus versucht wurde. Mhm. Das finde ich schon insofern ehrlich, wenn die das dann auch so sagen. Also wenn man zum Beispiel, bevor man dann da eintritt, vielleicht auch schon Informationen bekommt oder ein Schild da steht. Aber wenn das wirklich dann wirklich versucht wird, wirklich sehr authentisch zu rekonstruieren, eben aufgrund vieler Fotoaufnahmen. Und ich meine, ein grundig Fernseher bleibt ein grundig Fernseher, auch wenn Paul McCartney ihn vielleicht nicht selber angeschnipst hat. Ne? Aber zumindest gibt ihm einem das dann schon eine sehr genaue Anmutung, wie es da wohl gewesen sein könnte. Also man kann sich ja schon gewisse Informationen über den sozialen Stand der Familie, über den, ja, vermutlich die finanziellen Möglichkeiten der Familie und so weiter, das kann man sich, wenn es gut rekonstruiert ist, ja schon erschließen. Und das würde ich auch für ältere Konstruktionen jetzt mal voraussetzen, dass man zumindest mal einen Eindruck kriegt, wie hat denn so ein Herr Goethe gelebt? Ne? Also was gehörte denn zu so einem niederadeligen Haushalt?
Aber das Schöne war ja bei Goethe, bei Schiller war ja alles, die Erben haben ja alles verkauft. Und Goethe, Schiller hat wahrscheinlich auch zu Lebzeiten schon vieles verkauft. Der hat auch viel getrunken und entsprechend auch, keine Ahnung, also hatte nie viel Geld. Ne? Bei Goethe war es ja tatsächlich so, dass dann auch vieles erhalten geblieben ist, weil er eben gar keine Not hatte, irgendwas zu verkaufen und weil auch die Erben keine Not hatten, irgendwas zu verkaufen und so weiter. Ne? Naja, ich finde, was du sagst, dass man verschiedene Entstehungs- oder Jahre auch gegenüberstellt, finde ich ja eigentlich gar nicht schlecht. Bei der Wartburg zum Beispiel war das jetzt auch so, ne? In Eisenach. Dass deutlich wurde, okay, das Eigentliche aus dem Mittelalter, das ist, ist dieser Sandstein, ja, und das, was drumherum gebaut worden ist, aus diesem, ich weiß nicht, wie die Steinart heißt, diesen etwas rötlicheren Stein, das ist dann tatsächlich erst so im 18., 19. Jahrhundert hinzugekommen und so weiter. Also ich finde auch, zum Beispiel die Führung, ja, also bei so einer Burg ist es halt toll, dass da wirklich auch Führerinnen sind, die was zu sagen haben. Und das kommt mir auch zu kurz. Also ich habe mein erstes Erlebnis beim Goethehaus war tatsächlich ein Literatur, ich sag mal Professor oder Doktor, Germanist, der ordentlich was zu erzählen hatte und der es didaktisch auch wunderbar aufbereitet hat. Es war ein Happening, ein Genuss, anderthalb Stunden mit ihm durchs Goethehaus zu laufen oder so. Das ist ja, kommt ja total zu kurz. Jetzt gibt es noch diese Audio-Guides, da weiß man ja nicht mal, was man denn noch in der Hand halten soll. Ja, man hat einmal den Museumsführer in der rechten Hand und der linken diesen Audio-Guide am Ohr. Und dann will man ja auch Fotos machen, was man ja zum Glück mittlerweile darf. Ne? Ich weiß nicht, vor Jahren, da durfte man überhaupt keine Fotos machen.
Hatte da auch der Bruder von Goethe irgendwie seine Fotos aufgestellt?
Nee, aber war ja auch in Kunstmuseen oft so. Ne? Man durfte in Kunstmuseen...
Ja gut, aber da gibt es auch teilweise wieder rechtliche Probleme und teilweise wollen die einfach selber Kohle machen mit den Kunstaufnahmen.
Ja, wie bei der Sixtinischen Kapelle. Da haben ja auch die Japaner alles rekonstruiert und dann haben die gesagt, ja gut, aber dafür darf jetzt auch keiner Fotos machen.
Ja, ist ein schwieriges Ding, also...
Naja, was ich eigentlich sagen wollte ist, ich verstehe das, aber jetzt nehmen wir mal ein Beispiel hier aus unserer Region, Zanken zum Beispiel, ne, der archäologische Park. Als Kind, als Jugendlicher war das beeindruckende, in diesem Amphitheater zu stehen. Wow, ich habe das nie hinterfragt. Ich habe gedacht, das hätte all die Jahrhunderte überlebt und es wäre ein Amphitheater, was immer schon da gestanden hat, also seit die Römer da ihr Lager aufgebaut haben. Und jetzt hat man diesen moderneren Ansatz mit der Therme, ne? Also diese Glasüberdachung und so weiter. Aber ja, als Wissenschaftler schreie ich wahrscheinlich, juhu, da hat jemand eine ausgewogene Mischung hergestellt zwischen Abstraktion, wissenschaftlicher Vorgehensweise, vielleicht auch verschiedene Dokumentationen der einzelnen Jahrhunderte, was ist, an welchen Schichten ist was ablesbar und so weiter. Toll für Experten. Aber um jemanden zu faszinieren für die Römerzeit, ist ein Amphitheater natürlich die Wucht. Und genauso ist es eben für mich auch mit dem Goethehaus. Mhm. Ja, das Gefühl zu haben, da hat einer der drei größten deutschen Literaten gelebt und geschaltet und gewaltet, ja, ist für mich was anderes, als durchs Schillerhaus zu laufen mit tausend Hinweistafeln, dass man nichts, aber auch gar nichts
zu Schiller hat.
Und selbst das Fenster, was oben ist auch nachträglich eingebaut worden. Und der Schreibtisch, der dann so nachgestellt ist mit den verfaulten Äpfeln und so weiter, selbst das ist nicht der Schreibtisch, den Schiller wirklich benutzt hat. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe das Problem auch nicht gelöst. Ich finde nur, dass ich früher gerne... Oder ich bin früher natürlich nicht gerne in Museen gegangen. Also freilich Museen fand ich als Kind, als Jugendlicher toll, weil ich da das Gefühl von Authentizität hatte. Kunstmuseen fand ich als Kind nicht so toll, weil ich immer das Gefühl hatte, ich muss jetzt irgendwas interpretieren, ich muss irgendwas... Heute ist das was anderes, heute lasse ich Sachen auf mich wirken und ich lasse mir auch nicht von irgendwelchen Leuten sagen, was ich zu denken, zu fühlen habe, sondern ich gehe da völlig frei und unbenommen rein und genieße es. Was mir immer eine Schwierigkeit war, in diese sehr wissenschaftlichen Museen reinzugehen. Also gab es jetzt technische Museen waren oder von mir aus auch archäologische Museen. Wenn einfach mehr Text da war als Pfund. Also sagen wir mal, da ist eine Sandale. Ja? Und die Sandale wirkt auf mich nicht, wenn ich erstmal einen halben Roman lesen muss, um zu wissen, wie ist diese Sandale einzuordnen und so weiter. Und diesen Frust, den ich bei solchen sehr wissenschaftlichen Museen empfinde, den habe ich das Gefühl, dass der jetzt auch dem einfachen Menschen aufgefropft wird, der einfach in so eine Scheißburg möchte und einfach die Sachen auf sich wirken lassen möchte. Also nehmen wir auch das Beispiel hier in unserer Region Burg Linn. Ich war letztens noch da, da haben die jetzt eine Ritterausstellung. Also da gibt es jetzt so Ritterrüstungen und so weiter. Mhm. Ne? Ja, ist ganz nett. Aber eigentlich, was ich noch viel schöner fände, wirklich durch die Räume zu gehen, Burg Linn, das Gefühl zu haben, das ist halbwegs authentisch. Die Räume sind ungefähr so eingerichtet, wie die Menschen vielleicht früher gelebt haben. Das würde mir viel mehr geben, als jetzt etwas, was ich aus einem Buch oder aus einem Wikipedia-Artikel vielleicht ebenso gut entnehmen könnte. Also wenn sehr viel Text und wenig Bild- oder Anschauungsmaterial da ist, dann lese ich das lieber als Buch oder als... wie auch immer, ausgearbeitete wissenschaftliche Exegese, als dass ich dafür ins Museum gehen möchte.
Naja, gut. Also jetzt diese bestimmte Ausstellung, die du da ansprichst, die ist auch fachlich nicht gut. Das können wir jetzt einfach mal so sagen.
Deswegen machen wir den Podcast, Patrick. Burg Linn Bashing.
Nee, nein. Also die alten Teile des Museums Burg Linn, die, ich sag mal, also vor allem die archäologischen Teile, Die sind zum Teil jedenfalls noch gut, also auch sehr sehenswert. Die werden teilweise neu umgestellt und teilweise auch sehr gut umgestellt. Aber im Mittelalterbereich, da hat sich offensichtlich kein Kenner mit beschäftigt, sondern ich will mal sagen, das ist eher laienhaft gemacht. Und die Ritterdarstellungen sind da auch nicht zeitlich exakt und zutreffend und haben auch nichts mit der regionalen Entwicklung zu tun. Sind aber auch, auch überregional gesehen nicht gut.
Aber was ist denn der Grund, warum man das da in die Buckeln reingestellt
hat? Ja, weil man natürlich mehr Platz braucht für die anderen Ausstellungen. Also die jetzige Museumsleitung hat, ich sag mal, schwerpunktmäßig eher also die römische Zeit im Auge, vielleicht noch das frühe Mittelalter, aber alle anderen Zeitabschnitte jetzt nicht so stark. Und es ist natürlich jetzt, in der Burg gibt es viele Räume und es ist natürlich jetzt nicht so ganz dumm zu sagen, wir nutzen die Räume auch, um eben das Mittelalter darzustellen. Nur da sind wir jetzt schon wieder in einem ganz anderen Feld, was eigentlich jetzt von unserer Grundfrage, ne, der Authentizität von Gebäuden natürlich sehr jetzt schon wieder ganz weit rausgeht. Aber da ist eben auch die Frage, wie stellt man Mittelalter dar? Und was stellt man aus dem Mittelalter dar? Und was stellt man im Kontext mit einer Burg zum Mittelalter dar? Und zum Beispiel war das ja eine Burg, wo ein Amtmann saß, wo sich vielleicht sehr selten auch mal der Landesherr aufhielt, aber vor allen Dingen halt der Amtmann seine Geschäfte vollführte. Und da muss man dann natürlich schon sehr genau überlegen, was stelle ich da eigentlich dar? Also ich meine, wenn ich jetzt einfach eine Ritterausstellung mache, also ne, wie viele Ritter waren dann da eigentlich? Und war jetzt der Amtmann zum Beispiel ein Ritter? Ne? So, solche Fragen könnte man ja
mal. Ja, gib doch mal Antworten, Patrick. Immer nur Fragen stellen, gib doch mal Antworten.
Ne, da schweifen wir jetzt ziemlich ab. So.
Nee, komm, wie viele Ritter waren in der Burg Linn?
Wahrscheinlich nicht viele, tatsächlich. Also Ritter im eigentlichen Sinne, ne, da gab es ja auch zwei Gruppen. Da gab es die Niederadligen tatsächlich Ritter, aber es gab dann vor allem zum Spätmittelalter hin auch eine bürgerliche Bewegung, die aus den Städten herauskam, die auch eigene Wettbewerbe und so weiter hatten. Also das ist ein Riesenthema. Was man, also wenn man sowas darstellen will im Museum, wirklich verdammt gut recherchieren muss und wo man dann auch, und da sind wir wieder bei der Authentizität, wenn ich einen Ritter darstelle, dann muss der für mich auch zeitlich exakt alles zusammenpassen. Also da darf dann nicht, was weiß ich, ein Schwert aus dem und dem Jahrhundert sein, das Kettenhemd aber eigentlich ein ganz anderes Jahrhundert verkörpern, zum Beispiel. Ne? Also wenn ich dann einen Ritter des 12. Jahrhunderts darstelle oder des 13. Jahrhunderts, dann sollte das auch ein Ritter des 13. Jahrhunderts sein und nicht einer, der einen Helm von mir aus dem 14. Jahrhundert anhat. Und ich sag mal, Spezialisten oder wenn man sich da mal ein bisschen mit beschäftigt mit der Thematik, der Ausrüstung von Rittern, da kann man das schon auf, ich sag jetzt mal 50 Jahre genau, schon eingrenzen. Oder vielleicht auch teilweise, es gibt da Megaspezialisten, die es noch genauer können. Also da muss man sich halt mit beschäftigen. Ne? Und da reicht es eben nicht, was ja dein Eindruck auch wahrscheinlich zu Recht war, ein Was-ist-was-Buch zu nehmen und mal zu gucken, was steht denn da über Ritter drin. Und das dann irgendwie so nachzustellen, ne? Das ist natürlich nicht möglich. Oder das sollte ein Museum von Niveau eben nicht machen. Und besagtes Museum war früher ein Museum von Niveau. Und da muss man ja eben gucken, wie sich das jetzt weiterentwickelt. Ja, aber auf die Frage jetzt der Gebäude, die Burg Linn zum Beispiel, die ja jetzt diese neue Ausstellung beherbergt, die ist tatsächlich relativ authentisch, weil die tatsächlich nie neu aufgebaut wurde, beziehungsweise nicht im Historismus sozusagen als Wohnsitz von einem Großbürger oder sowas wieder rekonstruiert wurde, aber so wie man sich eben Mittelalter eben vorstellte. Wir hatten ja auch mal in Bezug zum Kölner Dom über dieses Thema gesprochen, dass das ja auch so eine Phase war, das 19. Jahrhundert, wo man, ich sag mal, Mittelalter besser konnte, ne? Und dann eine Burg, ich sag mal, so umgebaut hat, wie man sich eben eine richtige mittelalterliche Burg vorstellt. Also eben so ein bisschen Neuschwanstein-mäßig. Und dass das dann teilweise mit den Originalburgen nicht mehr so viel zu tun hat, ist das eine. So, bei der Burg Linn war es aber anders. Der ist auch von einem reichen Bürger gekauft worden. Der hat es aber mehr so im Sinne der Romantik als Ruine und als Denkmal schon auch gesehen. Das hat er auch explizit so gesagt. Und deswegen ist da auch nichts dran gemacht worden. Und die ist ja erst in den 40er, 50er Jahren ist die Burg ja neu erschlossen worden. Und da hat man auch, natürlich hat man neue Decken eingezogen, damit man die Burg wieder irgendwie nutzen kann. Und auch die Möbel, die jetzt da drin stehen, sind natürlich auch von irgendwoher geholt worden. Und auch, ich sag mal, du hast auch den Verputz und so weiter, weiß ich nicht, wie sehr der erneuert wurde, aber sicherlich ist da auch was gemacht worden. Aber ich sag mal, die Grundgebäude, so wie sie da sind, sind tatsächlich authentisch. Ne? Aber natürlich muss man so ein Gebäude auch wieder irgendwie gangbar kriegen, man muss es beheizen, damit man es überhaupt irgendwie nutzen kann. Und dann musst du moderne Veränderungen vornehmen. Und damit ist natürlich auch ein Stück weit Authentizitätsverlust natürlich verbunden. Ne? Weil auch wenn man jetzt, ich sag mal, am Tag 50, 100, 200 Menschen durch so ein Haus durchjagt, hinterlässt das ja auch Spuren.
Ja, ich habe das Gefühl, dass auch vieles jetzt nicht so im Wandel ist, weil man natürlich auch merkt, dass die Leute aussterben, die einen höheren Anspruch an, wie soll ich sagen, ihre Freizeitaktivitäten haben. Also die tatsächlich auch in ihrer Freizeit sich für bestimmte Dinge interessieren. Also ich könnte mir vorstellen, dass so Opern, klassische Konzerte wahrscheinlich sehr stark subventioniert werden müssen, dass auch so ein Goethehaus vielleicht auch einen Zulaufsschwund hat, weil junge Menschen vielleicht nicht mehr so interessiert daran sind. Und dass man jetzt vieles dafür tut, junge Menschen zu aktivieren. Ich weiß aber gar nicht, wie man das genau machen will, weil wenn ich mir vorstelle, als Schüler hat mich das ja alles nicht interessiert. Nee. Also da bin ich überhaupt nicht gern in Museen gegangen. Wenn ich jetzt mit meinen Kindern ins Museum gehe, dann versuche ich das ja auch möglichst nach deren Tempo zu machen. Also nicht, dass ich jetzt mich total langweile, weil wir das viel zu schnell machen oder sowas, sondern ich versuche einfach, wenn ich in so ein Museum gehe, das durch Kinderaugen zu sehen. Ich gehe relativ naiv ran und lass mich eben, ich habe auch keine Lust, dann vorher erstmal so ein Standardwerk zu lesen darüber. Und das, was ich erfahre, erfahre ich vor Ort. Und das, was ich immer noch wissen will, dann das recherchiere ich dann im Nachgang. Ne? Aber wenn ich dann da drin bin, lass mich lieber erstmal von allen Sinnen. Also die Frage für mich wäre, wie schafft man das eigentlich oder was bleibt eigentlich noch übrig? Wenn ich mir anhöre beim Bachhaus, ja, dass die, ich, was hat er gesagt? Ich glaube, also mindestens 60.000, wenn nicht sogar 600.000, also sagen wir mal 60.000, hört sich realistischer an. Also dass sie 60.000 Euro bezahlen müssen, um so eine blöde Orgel oder sowas, ja, nicht nur zu kaufen für 20.000 Euro, sondern auch mal für 40.000 Euro instand zu setzen. Ja, da fließen ja Riesensummen rein, so viele Besucher haben wir ja gar nicht. Und das wird ja immer weniger. Also die ganzen Musikinstrumente und so weiter, die werden ja im Original, die werden ja nicht mehr, im Gegenteil, die werden ja eher weniger. Das heißt, es wird wahrscheinlich für Museen immer aufwendiger werden, möglichst authentische Ausstellungsstücke in die Räume zu stellen. Und wenn man dann auch mitbekommt, das interessiert die Leute gar nicht, dann verstehe ich natürlich, dass man auf Abstraktion geht.
Ja, das ist wirklich ein schweres Thema. Es gibt ja zum Beispiel Museen, die hervorragend funktionieren, obwohl die fast so gut wie keine Originalgegenstände zeigen.
Nenn mal ein Beispiel.
Das Neandertal-Museum zum Beispiel.
Du meinst, es gibt keine Neandertaler im Museum?
Es gibt mittlerweile ein paar kleine Neandertal-Reste und auch mittlerweile ein paar Original-Steingeräte, die aber teilweise auch gar nicht Neandertaler-zeitlich sind. Der größte Teil des Museums ist ein Konzeptmuseum, also wo im Prinzip das besteht, was du so sagst, also wo quasi dann ein Informationsbuch dreidimensional umgesetzt wird, ne? Also wo man mit Aktionen arbeitet. Aber das kann ein Museum auch leisten. Also ich glaube, ein Museum muss nicht immer Originalfunde zeigen, aber wenn ein Museum Originalfunde hat und dann aber nur Repliken zeigt oder die kaum präsentiert, das wiederum finde ich falsch. Weil das Original hat immer noch eine, ich sag mal, eine größere Bedeutung. Genau das, was du eben sagst. Du kannst den Goethe im Originalhaus, kannst du den irgendwie anders empfinden, als wenn du quasi nur ein Buch über Goethe liest oder...
Meine Tochter sagte, als wir im Goethehaus, nachdem sie den Treppenlauf im Goethehaus intensiv wahrgenommen haben, dass sie die ganze Nacht Goethe riecht. Sie kam raus aus dem Haus und sagte,
ich rieche nach Goethe. Du hast ja nicht gesagt, dass es wahrscheinlich ungefähr 5000 Besucher des letzten Jahres waren.
Ich habe ja auch nicht gesagt, dass das eine komische Aussage ist, ich rieche nach Goethe, weil Goethe ja doch schon damals ein alter Sack war, als er sich für junge Mädchen interessiert hat, sondern jetzt auch noch älterer, toter Sack ist.
Guck mal, er kann noch mit, wie alt ist, wäre Goethe jetzt?
Der wäre jetzt, Moment, lass mal überlegen, der wäre jetzt 50, 150, 250, der wäre jetzt so 270.
Ja, wer kann das von sich sagen, mit 270 Jahren noch so junge Dinger irgendwie zu beeindrucken?
Ja.
Also das kann nur Goethe.
Übrigens auch, ganz schrecklich. Ich finde, es müsste eigentlich auch, wenn man einen wissenschaftlichen Anspruch an Museen hat, dann müsste man auch wissenschaftliche Kuratoren nicht nur bestellen, sondern die müssten auch vor Ort sein. Ich bin, also ist jetzt wirklich, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen arrogant an, aber ich bin in Weimar, in Jena, in Erfurt, in Eisenach und in Leipzig mit so viel Unwissenheit konfrontiert worden, dass ich echt dachte, das kann doch nicht sein.
Ja, aber das also ist
da,
auch
da war ich in der Fürstengruft unten. Mhm. Und klar, den Sarg von Goethe und den leeren Sarg von Schiller konnte man also sehen. Und die standen aber da standen mehrere Leute vor dem Sarg von Ernst August, also dem Vater von Karl August. Gut, habe mich jetzt nicht so interessiert, weil ich ja hauptsächlich wegen Goethe in die Fürstengruft gehe und nicht wegen der Familie des Fürsten. Und die waren aber nicht im Zuschauerbereich, sondern die waren hinter der Absperrung. Und das waren irgendwie, ich weiß nicht, ob das Denkmalpfleger waren oder Leute, die Kulturstätten, die unterhielten sich darüber, was die jetzt machen müssen und so weiter, um bestimmte Sachen jetzt irgendwie, keine Ahnung, wahrscheinlich das Haus auch in Stand zu halten und so weiter und so fort. Und dann fragte mich meine Tochter, weil ich ihr auch erzählt hatte, dass der Sarg von Schiller leer ist, weil ja damals Schiller ist ins Massengrab gekommen. Ein paar Jahre später haben sie eine Idee gehabt, ihn doch wieder auszubuddeln, weil er eben bei den wohlhabenden oder bei den interessanten Bürgern von Weimar vielleicht nicht aufgehoben ist, sondern er müsste dann eher in Adelstand erhoben werden. Und hat man ihn, aber leider hat er nie den Schädel oder die Gebeine von Schiller gefunden. Obwohl Goethe ja der Auffassung war, dass es der Schädel ist. Hat sich aber später herausgestellt, dass es nicht der Schädel ist, weil man DNA-Proben genommen hatte. Gibt es Nachfahren, man hat die Haare genommen und so weiter, hat festgestellt, nee, der Schädel war es nicht. Es gibt auch eine wissenschaftliche Anhandlung, ich glaube vom Spiegel, wenn man das als wissenschaftlich oder mediwissenschaftliches Magazin sehen will, dass damals zu DDR-Zeiten der Sarg von Goethe, wie nennt man das, exhumiert? Exhumiert wurde, weil das Skelett Anzeichen von Verwesung oder von Zerfall hatte. Ja. Und man hat dann das ganze Skelett genommen und hat es von, ich sag mal, Bakterien, ich als Laie, von Bakterien befreit. Es ist komplett gereinigt worden, alle Hautfetzen, alles, keine Ahnung was, ist weggenommen worden. Also, und man hat es dann, glaube ich, versiegelt. Und also nicht nur das Skelett, sondern auch den Sarg natürlich nochmal neu. Und das hat man, glaube ich, so irgendwie 70er, 80er Jahre des letzten Jahrhunderts hat man das gemacht. Und dabei, und den hat man dann kam auch wieder die Frage auf, ob das jetzt der echte Schiller-Schädel ist und so weiter und so fort. Jedenfalls hat man den Goethe-Sarg dann wieder zurück. Und meine Tochter fragte dann, wie das mit den anderen sei, ob Anna Amalia oder Karl August, ne, ob die auch irgendwie geschützt sind und so weiter. Das wusste ich nicht. Und dann habe ich ja diese Gruppe angesprochen, mhm, ja, und habe dann gesagt, so, wie sieht das aus hier? Ich weiß ja aus verschiedenen Quellen, dass das Goethe-Skelett ja nochmal komplett gereinigt, gesäubert wurde und nochmal vakuumisiert wurde, wie auch immer. Die wussten davon nichts und erzählten mir was von, naja, es wird ja viel erzählt. Es gibt ja viele Anekdoten. Es gibt ja viele, und ich stand da echt so, ich dachte, naja, ich erzähle jetzt keine Anekdoten, das sind wissenschaftliche Berichte, die ich mal gelesen habe. Ja, also ich meine, da wissen sie nichts drüber. Mhm. Das Einzige, was sie mir sagen konnten, dass der Sarg von Anna Amalia und von Karl August in der Fürstengruft dann eben, sagen wir mal, innerhalb des Sarges nochmal so ein Kasten quasi angelegt worden ist, der dann nochmal vakuumisiert ist oder der dann geschützt ist und so weiter. Das heißt, von außen sind die Särge noch authentisch, aber im Innenraum sind sie nochmal neu versiegelt worden, ohne dass man jetzt das Skelett oder keine Ahnung, wie das genau gemacht haben. Jedenfalls hat man so einen Komplettschutz genommen. Also man hat nicht jetzt alles nochmal gesäubert, gereinigt, sondern komplett. Aber ich war total überrascht, dass sie da unten in der Fürstengruft stehen. Und man muss ja nicht viel wissen über die Fürstengruft. Also man muss ja wissen, okay, das ist jetzt die Fürstenfamilie, wer liegt in welchem Sarg, fertig. Aber man sollte doch, obwohl es ja eine Tafel auch zum Schillerschädel gab, man muss doch auch ein paar Informationen haben, was jetzt eigentlich mit dem Skelett von Goethe passiert ist und so weiter. Die wussten das nicht. Da waren fünf Leute und hatten alle so wichtige Uniformen an, mit ihrem Namensschild und dass sie der Stadt Weimar zugehörig sind und so weiter. Und die hatten von Tuten und Blasen keine Ahnung. Also nicht nur, dass die auch humoristisch völlig ungeeignet sind. Letztes Jahr war ich auch mal im Goethe-Gartenhaus und dann sprach man, dass so düster ist und so weiter. Ne? Und ich sage, ja, warum machen sie kein Licht an? Ne? Ja, nee, Goethe gab ja kein elektrisches Licht und so weiter. Und da habe ich gesagt, ja, warum habt ihr keine Taschenlampe genommen? Das haben die nicht verstanden. Die haben mir gesagt, ja, weil das doch auch Strom ist. Nee, also wenn dann Petroleumlampen oder Kerzen und so weiter. Also so ein bierernsten Gestus. Naja, aber da sind echt Leute, die an der Kasse sitzen und Leute, die dann auch in den Räumen stehen, die wissen so gut wie gar nichts über das, was sie da bewachen. Ja. Ich war auch dann in Jena in der Ausstellung im Romantikerhaus, ne, das auch teilweise gut, teilweise ganz schlecht gemacht ist. Also zum Beispiel, weil wir von Didaktik auch ein bisschen reden wollten, also was mir zum Beispiel gut gefallen hat, es gab am Anfang so einen Fichte-Raum. Fichte war damals ein Philosoph, der auch quasi das wissenschaftliche Fundament der Romantik mit Schelling und Hegel gelegt hat und so weiter. Und dann konnte man sich entweder hinters Pult stellen und so tun, als wenn man größenwahnsinnig ist oder Dozent, oder man konnte sich auch in zwei so schulbankartigen Bänken hinsetzen. Und dann konnte man so einzelne Sprachdinge antipsen. Also man hat dann quasi original vorgelesen, so Tagebucheinträge von Fichte, habe ich Fichte gesagt? Ja, Fichte, der total versnobbt war, weil er so toll fand, wie beliebt er war und so weiter. Und dachte, ich war so beliebt, alle haben mir zugehört, ich laufe allen den Rang ab und so weiter. Das fand ich ganz gut, ne? Aber dann gab es eben auch viele Etagen, die waren sehr lieblos. Das war irgendwie so eine möchtegern versucht, eine Romantisierung herzustellen. Weder gab es Texte, noch gab es Ausstellungsstücke, die irgendwie einem so ein romantisches Gefühl, also gab es einen Raum, der war so pseudoromantisch eingerichtet mit Tannenbaum und so weiter. Man versuchte irgendwie so dieses romantische Gefühl herzustellen von einer bürgerlichen Familie oder sowas. Ne? Aber naja. Also was ich eigentlich sagen wollte, ich wünsche mir auch, dass es in Museen Leute gibt, die ein bisschen Ahnung haben. In Kunstmuseen übrigens treffe ich häufiger Menschen, die Ahnung haben. Auch wenn die nur blöd an der Tür rumstehen, die können einem dann öfter mal was sagen.
Ja, aber das gibt es bei anderen Museen mitunter auch. Aber da muss man eben gucken, wo kommt das Personal her?
Also es gibt aus dem Osten.
Ja, nein. Es gibt ja in vielen Museen, ich sag mal, so Leihpersonal von irgendwelchen Firmen, wo die Leute dann dahingesetzt werden, die in der Regel vielleicht auch gar nicht so lange da bleiben oder sowas und immer mal wieder ausgewechselt werden, die dann auch so. Und dann gibt es ja welche, die tatsächlich in das Museumsleben irgendwie reingewachsen sind, vielleicht ja sogar schon mal selber Führungen gemacht haben oder sowas. Verkrachte Kunststudenten, irgendwie sowas, die es nicht weit gebracht haben, aber dann irgendwie als Aufseher noch im Museum gelandet sind. Also das gibt es alles und teilweise ist mir das auch schon passiert, dass so in Anführungszeichen die Aufsichten ganz viel wussten, weil die einfach das jahrelang eben schon mitgehört haben, wenn es da Führungen gibt und sich vielleicht auch selber dafür interessieren. Also das ist gar nicht so schlecht. Schlimmer finde ich so Führungen von so Leuten, die glauben, dass sie das alles gut wissen und so weiter, aber zum Teil total einen Dummschiss erzählen. Also das hast du bei Stadtführungen oft so und dann, oder wo dann auch immer die gleichen Geschichten. Und das ist der Grund, warum man sagt, einen Zahn zulegen und so weiter. Das ist schon, also, naja, so, also, ja, also, das wird wahrscheinlich auch der Grund sein, ne? Dass das eben nicht mehr alles leibhaftige Museumsleute sind, die dann da sind, sondern eben auch wahlweise irgendwie ein Konzert bewachen könnten oder Betriebshof oder sowas.
Ja, gut, aber ich meine, wenn man jetzt, ich muss jetzt ja, ich meine, ich, du weißt ja, ich bin jetzt vielleicht etwas Literatur, also naturwissenschaftlicher interessiert als du. Dafür gibt es eben archäologische Dinge, wo ich nicht so drin stecke wie du. Deswegen muss ich immer meine Beispiele nehmen, um Ankerpunkte zu finden. Absolut. Also wenn ich jetzt an Weimar denke, ja, Weimar ist ja quasi das Disneyland für Germanisten. Ja, also wenn ich und es ist ja auch gut besucht. Ja? Also so viele Restaurants, so viele Cafés, so viele Museen, die was bieten. Bauhaus gibt es auch noch, neben Literatur, Listhaus. Bach war natürlich auch in Weimar und so weiter und so fort. Also es gibt, oder Herder, es gibt ja genug in Weimar, was Musiker, Literaturwissenschaftler und oder literarisch interessierte Menschen und so weiter anlockt. So, das heißt, es scheint ja irgendwie zu funktionieren. Wenn man denkt, dass der Osten, Ostteil von Deutschland oder Mitte von Deutschland, ja auch unter einer hohen Arbeitslosigkeit leidet, unter Frust, dass die Gehälter vielleicht nicht angepasst sind und so weiter, dann frage ich mich doch, das wäre doch das. Da, also die müssen doch merken, in Weimar, Jena, Erfurt, Leipzig, dass viele Leute tatsächlich aus touristischen Gründen dahin kommen. Da müsste man doch da mehr reinbuttern. Also ich meine, ich fahre doch nicht, sagen wir mal, aus Nordrhein-Westfalen nach Thüringen, um etwas zu erfahren, was ich in jedem Wikipedia-Artikel interessanter aufbereitet bekomme. Ich will doch dann wirklich auch was mitbekommen, was ich sonst nicht mitbekomme, wenn ich hier in Nordrhein-Westfalen lebe. Also wundert mich, dass da nicht mehr investiert wird. Ich meine, hier denk an Phantasia, an Brühl. Der Typ muss auch immer wieder investieren, um das attraktiv zu halten und so weiter. Ich weiß nicht,
ob das... Das ist ja auch ein Privatmann oder Privatmännin. Ich glaube, da ist mittlerweile auch eine Frau in der Leitung. Das ist ja, und die müssen davon leben. Und im öffentlichen Bereich ist das ja wesentlich komplexer. Also... Mit einem Grund auch, warum teilweise schlecht qualifiziertes Personal in so Museen ist, dass die Auswahl in der Regel nicht von Profis getroffen wird, sondern von Politikern, die eben die Macht haben, solche Stellen zu vergeben und die im Grunde gar keine Ahnung haben von den Museen oder von den inhaltlichen Gegenständen, die da eigentlich gefordert sind. Und ja, und dann nach irgendwelchen Kriterien dann einstellen, die nicht immer klar ersichtlich sind. So. Teilweise einfach aus Unkenntnis. Und
ich befürchte ja, es gibt ja mittlerweile diesen Boom, dass in jeder großen Stadt gibt es ja diese Häuser, wo man diese virtuellen Brillen aufsetzen kann. Und dann geht man durch historische XXY. Ja, also ich gehe durch historische Köln, ich gehe durch historische Bonn und so weiter. Ich befürchte ja, wenn das so weitergeht, ist das die Zukunft. Also dass die Leute gar nicht mehr an Originalschauplätze gehen, sondern diese virtuellen Welten ihnen reichen, um vielleicht im romantischen Historismus zu frönen und so weiter. Und ehrlich gesagt, willst du in dieser Welt leben? Ich nicht.
Ist schwierig zu sagen. Also ich meine, in deinem Fall sind die Häuser ja noch da. So. Es kann natürlich mal spannend sein, wenn man dann tatsächlich mal ein Haus jetzt nicht, man könnte natürlich jetzt ein Haus, wenn nochmal sowas passiert, Sido würde jetzt versterben und man würde jetzt das Sido-Haus eröffnen in, sagen wir mal, 500 Jahren, aber sagen wir mal 200 Jahren, lassen wir es gar nicht so weit hin. So, und natürlich wäre von der eigentlichen Sido-Wohnung nichts mehr übrig, aber dann sozusagen die Wohnung, wie sie zu dem Zeitpunkt eben ist, zu lassen und dass man dann quasi umschalten kann und dann die Zeit wieder heraufbeschwören kann, in der Sido da eben gewohnt hat, zum Beispiel. Wäre jetzt mal eine Möglichkeit. Viel interessanter finde ich das eigentlich in archäologischem Kontext, wo du ja in der Regel ja maximal 3-4 Steinreihen hast, die vielleicht wieder aufgemauert wurden, um das Bodendenkmal zu kennzeichnen. Und wenn man da mal umschalten kann und dann eine komplette Rekonstruktion hat, die man vielleicht auch begehen kann, das ist natürlich schon ein faszinierender Gedanke. Ich finde nur, es müsste halt irgendwie zeitlich immer begrenzt sein, also es quasi wie bei diesen Fernrohren dann auf einmal wieder Klick macht und umschaltet auf selber gucken, damit man auch nochmal den Originalraum irgendwie auch wahrnimmt, der ja auch etwas atmet. Ne? Aber so ganz schlecht finde ich das jetzt auch nicht. Ne? Aber da ist natürlich auch wieder die Gefahr, dass die Leute es dann nur noch zu Hause machen, dass sie sich dann zu Hause so eine Brille aufsetzen und dann quasi zu Hause dann so einen Museumsrundgang machen. Wenn das Museum dafür ein Eintrittsgeld kriegen würde, okay.
Stell dir mal vor, wir wären berühmt, Patrick. Und meine Eltern sind ja so oft umgezogen früher, als ich klein war in Krefeld.
Es gäbe 20 Marco-Häuser.
Es gäbe 20 Marco-Häuser, und, aber der Aufwand, die halbwegs zu rekonstruieren, selbst ich weiß ja nicht mehr, wie die ausgesehen hat. Jetzt nehmen wir die ersten 5 Jahre meines Lebens. Ich kann mich erinnern.
Ja, und haben deine Eltern viele Fotos gemacht? Ich glaube nicht, ne? Oder?
Ja, doch. Wobei... Also unterschiedlich. Also zum Beispiel ist mir aufgefallen, also das Haus meiner Großeltern mütterlicherseits gibt es ja nicht mehr, das ist abgerissen worden, weil das im Naturschutzgebiet war, und das hat dann die Stadt gesagt, okay, mein Großvater hatte lebenslanges Wohnrecht, aber als das Haus dann verkauft worden ist, dann haben sie alles platt gemacht.
Also da könnte man jetzt so ein
virtuelles,
eine Tafel aufstellen, vielleicht später auch mit so einem QR-Code oder sowas, wo man dann virtuell...
Ja, was ich sagen wollte, es gibt erschreckend wenig Fotos. Also ich habe dann mal in den Fotos meiner Mutter geschaut, und weil ich nämlich das rekonstruieren wollte. Und ich ärgere mich natürlich auch als Jugendlicher, ich habe auch schon so mit der Ritschratsch-Pocket-Kamera auch durchaus Fotos gemacht, aber dass ich so wenig Fotos gemacht habe, damals von dem Haus meiner Großeltern.
Man hat aber auch damals auch wenig Fotos gemacht, weil man hatte ja auch nur maximal, was waren das, 20, 24 Fotos?
Ja, genau, so ein Dreh.
Da hat man sich natürlich dreimal überlegt, was man fotografiert.
Und man konnte keine Selfies machen, und man hat tatsächlich auch sich selber ja gar nicht so gerne fotografieren lassen, jedenfalls nicht als pubertierender Jugendlicher. Also als junger Erwachsener dann schon wieder eher, da war man dann vielleicht stolz darauf, dass man jetzt endlich mal ansehnlich aussah, aber als pubertierender fand man ja jeden Pickel hässlich und so weiter. Naja, jedenfalls fände ich das witzig. Also ich glaube, das könnte man nicht rekonstruieren. Also ich könnte, glaube ich, frühestens dann, ja, als Jugendlicher könnte ich so halbwegs helfen und sagen, ja, so ungefähr sah das aus, ne, wie wir es dann hatten. Aber als Kind, da weiß ich ja gar nichts mehr drüber. Nur einzelne Versatzstücke oder sowas, ne?
Ja, in meinem Fall wäre es auch schwierig, weil das Haus nicht nur komplett abgerissen wurde, sondern auch noch überbaut ist mittlerweile. Also da könnte man auch höchstens noch eine Informationstafel aufstellen, vielleicht später auch noch sowas Virtuelles dann. Fotos sind schon einige da, also ich denke, da könnte man tatsächlich was machen. Man kann ja mittlerweile auch, also wenn man genug Fotos von einem Gebäude hat, dann ist es mit guten Programmen auch möglich, eine 3D, zumindest von außen, eine 3D-Rekonstruktion zu machen, dass man auch mal ums Gebäude rumgehen kann, virtuell zum Beispiel.
Ja, und stell dir vor, du bist jetzt Paul McCartney und es kommt der National Trust und sagt, so, jetzt erzähl mal, wie sah denn damals alles aus? Und du hast so ein paar Anekdoten, und die machen dann irgendwas, was dieser Anekdote
gerecht wird. Ja, wäre total spannend. Also ich habe jetzt kürzlich mal... diese tschechische Serie Die Besucher, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst.
Da haben wir auch schon öfter drüber geredet, ja. Ich kann mich wenig daran erinnern, aber ich weiß, dass es die gab.
Genau,
ja.
Und da üben die auch erstmal, also es geht ja um eine Zeitreise, um einen Jungen, der später erfolgreicher oder weltberühmter Wissenschaftler, so à la Einstein, wird. Und der irgendwo geschrieben hat, dass er als Kind mal ganz tolle Gedanken hatte, die er aber vergessen hat. So, und um diese tollen Gedanken, die Welt retten können, machen die ja dann eine Zeitreise zurück und üben aber vorher in so einem Museum eben, wo die Wohnung dieses Jungen irgendwie dargestellt ist. Und das ist ganz interessant, ne? Also zum Beispiel ist einer der Leiter dieser Expedition, begrüßt dann die anderen Mitglieder in so einem Frack, also wie Dirigenten, die vielleicht heute noch tragen oder so, weil das einzige früheste Bild, was man von diesem Wissenschaftler hat, ist bei der Nobelpreisverleihung, wo die alle im Frack. So, und daraus hat er dann eben geschlossen, dass alle in dieser Zeit, also im 20. Jahrhundert, das war ja in den frühen 80er Jahren, ist die Serie ja gedreht worden, ja, offensichtlich Frack getragen haben. Ne? So, und und diese Wohnung ist dann eben auch rekonstruiert worden, und und dann sieht man ja eben, was davon tatsächlich stimmt und was eben nicht. Also es ist nicht einfach in der Tat so, und dann ist eben die Frage, wie sehr versuche ich mich dem anzunähern und warum. Ja? Und wenn du jetzt sagst, du hast dich da Goethe jetzt nah gefühlt, dann ist ja eigentlich schon viel erreicht. Die Frage ist, ob jetzt durch diese Einrichtung, ob du dich ihm richtig nahe gefühlt hast, also weil das tatsächlich das Leben von Goethe so trifft und die Einrichtung, die er möglicherweise gehabt hat, oder ob diese Einrichtung und so weiter einen komplett falschen Eindruck von Goethe vermittelt. Ne? Und wenn das der Fall wäre, dann wäre es schlecht. Wenn der erste Fall da wäre, würde ich sagen, es ist okay, kann man machen.
Ich habe halt, du erinnerst dich an unseren Podcast, den wir mal vor 2 Jahren aufgenommen haben, die letzten Minuten Leben von Johann Wolfgang von Goethe, um den Tod. Also vieles, was ich damals verfasst habe oder was dann ist natürlich auch Biografien und so weiter geschuldet, aber eben auch dem Eindruck, den ich damals hatte. Ne? Ich finde, dass...
Also bei Kafka zum Beispiel in Prag, da ist es ja so, da gibt es ja gar nichts mehr. Das Geburtshaus, da steht nur noch das Schild, weil das damals im Zuge der Gentrifizierung alles platt gemacht worden ist. Das ganze Judenviertel ist quasi niedergebrannt worden, weil man irgendwie, Säuberaktion, wie nennt man das? Bei Goethe finde ich einfach, der wird ja oft auch verlacht, so als dieser Dichter, als dieser Fürstenknecht, jemand, der sehr unterwürfig war und so weiter, ne? Gerade Obrigkeiten gegenüber. Aber das ist ja nur die Hälfte der Wahrheit, ne? Und ich finde, wenn man im Goethehaus ist, dann sieht man, dass da ein sehr ambivalenter Mensch gelebt hat, der sich viel abgerungen hat, ja, aber der auch immer von Zweifel geplagt war. Also dieser stete Kampf, der wird eben sehr deutlich. Natürlich kann man sagen, boah, wer so ein Haus hatte, ja, der kann sich doch nicht beklagen. Ja, Goethe hat sich auch nicht beklagt, auch wenn sein Vater immer der Auffassung war, dass er eben entsprechend auch zurückgeben muss für das, was er geschenkt bekommen hat. Und er hätte wahrscheinlich auch leben können von dem Geld, was er durch seinen Vater geerbt hat. Aber ich finde, dass es Goethe nicht mehr das Materielle ging. Aber er konnte natürlich innerhalb dieser Umgebung, die er sich ja von Karl August eingefordert hat, unter Motto hier, wenn ich zurückkomme aus Italien, dann baue ich ein vernünftiges Haus, um mit der Christiane zusammenzuleben und auch bekommen hat. Naja, ich finde, dass das nicht nur ein Bonzenhaus ist, sondern auch an vielen Stellen eine zwiespältige Person, die immer um Sinn und Sinnhaftigkeit gerungen hat. Und das, finde ich, spürt man, indem man in diesem Gebäude ist. Klar, vieles ist inszeniert, man kommt die Treppe hoch, man muss sich klein fühlen. Goethe hat sich auch selber als Dichterfürst inszeniert und so. Ne? Aber ja, kann man natürlich auch sagen, vielleicht aus einer Unsicherheit heraus.
Na gut, also er wusste ja offensichtlich schon, Image zu machen. Und das war damals wahrscheinlich schon nicht viel weniger wichtig wie heute.
Es gibt eine schöne Erzählung von Kundera. Da treffen sich Beethoven und Goethe, ich glaube in Weimar. Und beide kommen schlecht miteinander klar. Die haben es ja tatsächlich mal getroffen, Beethoven und Goethe in Weimar. Und Kundera inszeniert das so ein bisschen. Und da geht es halt darum, dass das Goethe in den ganzen Dialog hin und her schwingt zwischen ja eigentlich dem Wunsch, über allen Dingen zu stehen, ja, also quasi unsterblich zu sein, und dann gleichzeitig aber auch wieder, mir ist alles scheißegal. Ne? Also und diese Ambivalenz, finde ich halt, wird bei Kundera schön deutlich. Und ich glaube, da hat Kundera auch Goethe ganz gut verstanden. Ja? Da ist einer, der wollte unsterblich sein, aber der auch nicht auf Teufel komm raus oder sich nur verbiegen wollte. Also er wollte irgendwie ja, für das geliebt werden, was er ist, oder für das gewertschätzt werden, was er eben kann. Aber ja, war natürlich sehr bedacht darauf, auch nach außen hin strahlend und über den Dingen stehend angekommen zu sein. Ja, vielleicht noch ein Resümee, ein Fazit, wie immer bei unseren Sendungen. Was nimmst du heute mit?
Was nehme ich mit? Dass du eine Problematik erkennst, die Museumswelt schon lange beschäftigt. Ich nehme mit, dass du glaubst, dass Kunstmuseen damit weniger Probleme haben. Haben sie in der Tat auch, aber dafür machen sie auch viel kaputt. Also zum Beispiel haben viele Kunstmuseen versuchen ja möglichst modern zu wirken, selbst wenn sie in älteren Gebäuden sind, und nehmen zum Beispiel den älteren Gebäuden viel ihrer Authentizität und ihres Charakters, nur damit sie eben wie ein modernes Museum wirken. was dann zu ihrer modernen Kunst passt.
Nicht so der Louvre.
Nicht so der Louvre, aber ich kenne einige Museen, wo das so ist, also wo man vieles der historischen Substanz zurückgebaut hat, um große, lichte Säle zu bekommen und ja, also wo man sich mit dem Gebäude an sich auch gar nicht groß beschäftigen wollte, sondern es eher als Störfaktor gesehen hat für die moderne Kunst. Ja, aber im Grunde ja, ist es eben ein Spannungsfeld, was ein Museum heutzutage leisten muss, wo man neue Wege finden muss, tatsächlich, wie man dem Dilemma begegnet, dass aber manche Konzeptionen zum Beispiel in sich eigentlich auch schon wieder ein Denkmal und erhaltungswürdig sind. Also wenn wir jetzt mal so eine mittelalterliche umgebaute Burg sehen, die im 19. Jahrhundert zum Wohnsitz eines Großbürgers umgebaut wurden, mit Zuckerbäckerstil und so weiter, dann sind die in sich auch schon wieder was Besonderes. Und mit einem eigenen Stil, mit einer eigenen Geschichte und so weiter. Ja, und ich glaube, man muss da einfach einen Weg finden, dann mit so etwas auch dann gut umzugehen. Und natürlich darfst du nicht hingehen und sagen, so war Mittelalter, was leider sehr oft passiert und auch im Fernsehen immer noch so propagiert wird. Aber wenn man sagt, es hat aber mein Interesse am Mittelalter geweckt und meine Faszination am Mittelalter, dann würde ich sagen, alles richtig gemacht. Ja, das wäre mein Fazit.
Ja, wobei das ja auch Filme leisten können. Also meine Faszination vom Mittelalter kommt ja hauptsächlich durch damals diese wie nennt man die, hier Strumpfhosenfilme, ne? Also die...
Ja, Harry Flynn.
Ja, genau. Ja, ich nehme mit, dass ich quasi bestätigt werde durch dich, dass ich das Gefühl habe, verstanden zu werden in der Art und Weise, wie du dich damit auseinandersetzt, was ich heute hier zu Grabe getragen habe. Ich glaube, dass wir beide einen hohen Anspruch an Qualität haben, dass wir weder verarscht werden wollen, noch wollen, dass Menschen verarscht werden. Also das ist jedes Museum, jeder Kurator, jede Kuratorin sich fragen muss, wen will ich wie ansprechen, was will ich vermitteln und dann wie auch bei Lehrkräften ist dann ja die Frage, wie setze ich das didaktisch um, ne, dass ich wirklich auch mein Zielpublikum auch dahin bekomme. Ich glaube tatsächlich, dass das in den nächsten Jahrzehnten ein Riesenauftrag sein wird, gerade jetzt die nachfolgenden Generationen zu begeistern, weil ich doch eine große Unlust vernehme, sich mit Historie auseinanderzusetzen, etwas tiefschürfend auseinanderzusetzen. Das war bei mir als Jugendlicher auch so, aber ist mittlerweile etwas anders geworden. Ja, und ich finde es schade, wenn es Menschen gibt oder Gebäude gibt oder Erinnerungsstätten gibt, die sich da echt drum bemühen, einen guten Weg zu finden, dass das nicht immer entsprechend gewürdigt wird. Also ich glaube, es gibt auch gute Kulturstätten, die mehr Zuspruch haben sollten. Ja? Andererseits gab es mal einen netten Artikel, kurzen Text von Umberto Eco, der sich erstmal darüber ausgelassen hat, dass es sowas Sachen wie Disneyland gibt und so weiter, aber im Nachgang dann geschrieben hat, das habe ich glaube ich auch schon mal erzählt, dass er aber froh ist, dass die Leute alle Disneyland sind, weil dann kann er sich nämlich alleine die wirklichen Errungenschaften, die Kulturstätten anschauen und wird nicht gestört von irgendwelchen Popcorn-futternden Menschen, die geistigen Dünnpfiff von sich geben und so weiter. Was fand ich auch eine ganz nette Perspektive, dass solche Freizeitaktivitäten, Freizeitzentren, Freizeitparks die Menschen abholen, da wo die einfach nur vergnügungssüchtig sind, aber die Leute, die vielleicht tiefer gehen, sich mit der Menschheitsgeschichte oder mit der Kulturgeschichte der Menschen auseinandersetzen wollen, dass die dann auch ein bisschen Möglichkeiten haben, frei zu atmen in solchen Kulturstätten. Ja.
Wobei mein Ansatz wäre immer, so viele Menschen wie möglich zu erreichen, aber sie nicht dabei zu verbiegen, sondern sich zu überlegen, wie kann ich die erreichen und wie kann ich sie erreichen, ohne Disneyland zu werden. So, und das ist sozusagen der Wegegrad, den sich jedes Museum überlegen muss. Aber ein Museum, und das geht auch schnell unter, ist nicht nur ein Ausstellungsort, ist nicht nur etwas, wo etwas dreidimensional vermittelt wird, oder über dreidimensionale Medien, sondern es ist auch ein Ort der Aufbewahrung, der Sicherung und der wissenschaftlichen Untersuchung. Und diese drei letzten Punkte, die gehen sehr oft unter bei der Frage, was ist denn jetzt eigentlich ein gutes Museum? Ne? Ja, aber Marco, tolles Thema.
Du ja, ich hätte noch tausend Sachen.
Du hast mich quasi zu Hause abgeholt. Und ich glaube, ich sag mal, diese Themen, diese, auch mit den Randbereichen und so weiter, da werden wir uns wahrscheinlich im Laufe der kommenden Podcasts wahrscheinlich noch öfter mal unterhalten oder mal drauf stoßen. Und ja, ich finde es aber echt Wahnsinn, dass du mich nochmal besucht hast. Und ja,
hätte ich dich heute erwartet, hätte ich Cola da. Cola da.
Oh, ich habe noch Reste vom letzten
Cola
Mal.
Da.
Möchtest du
hätt
noch?
Ich dich. Ich habe doch die ganze Zeit hier an deinen Resten genascht.
Oh, tatsächlich. Ja, und ja, ich hoffe, ihr habt euch nicht zu sehr unserem, ja, der, es ist kein Kulturpessimismus, ne? So ist eigentlich eine konstruktive Kritik gewesen.
Naja, wir haben ja gesagt, dass wir selber auch spannend finden und was wir erhaltenswert ja. finden, aber natürlich auch unsere Befürchtungen. Genau.
Aber ich möchte nochmal sagen, egal, Freunde, was...
Du hast Freunde?
Was, ich hoffe, dass unsere Podcast-Hörer auch unsere Freunde sind.
Nein, die haben diesen Doppelpunkt, FreundInnen. Wir sind ja der
du hast eine Freundin?
Wir sind ja der Gender-Podcast. Wir gendern ja richtig.
Ja, also liebe Freunde, Freundinnen und Unentschlossene.
Nein, du musst FreundInnen
nee, sein. Nee, da weigere ich mich.
Ja, das ist aber die kürzeste Form, die alle drei...
Glaube ich nicht. Also ich höre nicht das dazwischen. Ich höre nur einen komischen, versetzten, weiblichen Abschluss.
Es ist aber die offizielle Sprechweise.
So, also liebe Freunde und Freundinnen und diejenigen, die sich dem nicht zuordnen wollen, dem Geschlecht.
Schaltet auch nächste Woche wieder ein.
Wenn ihr wollt.
Und wenn ihr könnt. Tschüss.